Vater, wir beten, dass du dein Wort jetzt auch segnest. Ich bitte dich um Konzentration, um Kraft. Wir beten, dass du, Heilige Geist, zu unserem Herzen sprichst, durch das, was wir hören und nicht zu unserem Verstand. Wir beten, dass du tief in uns Veränderungen hervorrufst, in unserem Denken, in unserem Verstehen, wer du bist, in unserem Begreifen, wer wir sind. Wir wollen dir ähnlicher werden, Jesus. Wir wollen zu selbstständigen Persönlichkeiten werden, zu mündigen Persönlichkeiten. Vater, die mit dir gehen, die wissen, wer sie sind, die wissen, was ihnen gehört und die wissen, wie sie durch das Leben mit dir gehen können. Und ich bete, dass du das schenkst, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute zu euch über das Thema sprechen: Du wirst das, was du ansiehst. You become what you behold. Wer weiß noch, über was Peter Helms am Sonntag in der Konferenz gepredigt hat? Über Vanille? Fangerles. Okay, Fangerles spielen wir heute nicht. Über den Samen? In das Übernatürliche hineinsehen, das sehen, was man mit dem natürlichen Auge nicht sehen kann. Das hat Peter auch gestriffen. Von den Dingen Gottes, die wir mit den natürlichen Sinnen oft so nicht wahrnehmen können. Und ich habe sehr stark auf dem Herzen, diese Botschaft heute Abend in einer gewissen Perspektive noch weiter zu vertiefen und sie vor allen Dingen praktisch zu machen. Was sehen wir mit dem natürlichen Auge und wie beeinflusst uns das, was wir mit unserem natürlichen Auge sehen? Und was sehen wir nicht mit dem natürlichen Auge und was entgeht uns, weil wir es nicht sehen, auch sehr oft? In Markus Kapitel 4, Vers 37 bis 41, irgendwas steht doch da voll davor. Und das könnt ihr aufschlagen oder mitlesen, wie es euch beliebt. Ich rate immer, habt deine Bibel dabei, habt einen Gelbstift dabei und streicht dir solche genialen Verse einfach an, dann findest du sie ganz schnell wieder. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er, Jesus, war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind, sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Was seid ihr so furchtsam? Was, Deutschland, bist du so furchtsam? Hast du noch keinen Glauben? Habt ihr noch keinen Glauben? Der oberflächliche Leser und Ausleger wird in dieser Begebenheit oft nur den wunderwirkenden Jesus sehen, der mit seiner genialen Kraft voll den Sturm stillt, die Wellen glättet und mal ein Wunder mehr über die Elemente produziert, um zu zeigen, dass er eigentlich der Sohn Gottes ist. Aber wenn wir bei dieser Betrachtungsweise stehen bleiben, greifen wir weit, weit zu kurz. Denn diese Geschichte will uns viel mehr und viel Tieferes sagen. Das sind zunächst einmal in dieser Geschichte die Jünger. Und die Jünger in dieser Geschichte, das sind wir. Die Jünger im Boot sind wir. Das ist das Bild für uns. Ein Bild, das auf jeden Einzelnen von uns hier im Raum verweist. Und diese Jünger befinden sich im Boot. Dieses Boot ist eine abgeschlossene Einheit und es steht auch gleichzeitig für eine Lebenssituation. Und es gibt manchmal, und vielleicht bist du gerade mittendrin, Lebenssituationen, aus denen du nicht einfach aussteigen kannst. So wie es für die Jünger unmöglich war, zu sagen, ey, jetzt wird's aber echt ungemütlich, ich steige mal hier geschwind aus dem Boot. Sie waren im Boot drin, sie waren buchstäblich in diesem Boot gefangen. Und genauso gibt es Lebenssituationen, in denen bist du drinnen, in denen bist du buchstäblich gefangen. Aus diesen Situationen gibt es nicht einfach so mal den Ausweg, dass ich davonlaufen kann. Ich möchte es vielleicht gerne tun, aber es geht nicht. Du bist gefangen und es scheint keinen Ausweg zu geben. Was passiert in der Regel in solchen Situationen? Wir fokussieren unseren äußeren und inneren Blick immer stärker auf das Problem, das vor uns ist. Auf das Gebirge, das unüberwindlich vor uns steht. Auf die Angst, die uns scheinbar fast zu verschlingen droht. In unserer Erfahrung tauchen dann Erinnerungen auf, eigene Erfahrungen tauchen auf oder die Erfahrungen anderer, von denen wir gehört haben, was ihnen in derselben Situation passiert ist. Und diese Erfahrungen anderer oder unsere eigenen Erinnerungen sagen uns dann, es gibt scheinbar keinen Ausweg, das Unvermeidliche wird seinen Lauf nehmen und wir werden dann zu dem, was wir mit dem natürlichen Auge sehen, zu Menschen ohne Hoffnung im Angesicht des Unabwendbaren. Und das genau war die Situation der Jünger in diesem Boot. Sie schrien, sie tobten wie wild rum, sie waren voller Angst und voller Furcht. Die Jünger sahen nur auf das, was sie mit ihren natürlichen Augen und dem Verstand wahrnehmen konnten. Das war dieser mächtige Sturm, das waren die hohen Wellen, die über ihr kleines Boot hinwegschlugen, es volllaufen ließen. Das waren die paar Eimer, die sie vielleicht hatten, mit denen sie laufend Wasser rausschöpften. Und ihre Taten wurden sehr stark bestimmt von dem, was sie sahen. Und wir müssen lernen, diese Geschichten der Bibel immer wieder auf unser eigenes Leben und auf unsere eigene Lebenssituation zu übertragen. In welcher Situation bist du? Was bewegt dich gerade? Oder wo kommst du vielleicht gerade raus? Oder ist vielleicht etwas, von dem du siehst, du steuerst da geradewegs in einen Sturm hinein und hast keine Chance, dein Boot zu verlassen? Was ist es, das du siehst? Und die nächste Frage ist, was ist es, das du tust? Wenn wir in solchen Situationen sind, beginnen wir auch oft mit allen möglichen Notmaßnahmen. Wir bringen Plan C und Plan B zum Einsatz. Wir kämpfen mit allem Einsatz, der uns zur Verfügung steht. Wir schöpfen Wasser aus dem Boot, was das Zeug hält. Wir bemühen jede natürliche menschliche Ressource, die uns nur zur Verfügung steht. Und erleben doch nur, dass uns die Angst immer mehr in den Griff kriegt und dass uns unsere eigenen Rettungsaktionen zunehmend immer mehr auslaugen. Und wenn sie einen Erfolg bringen, dann stellen wir hinterher fest, dass es uns immens viel Kraft gekostet hat. Und was die Jünger taten, steht für die Summe aller unserer natürlichen Ressourcen, für das Vertrauen in unsere eigene Kraft und Intelligenz. Oder manchmal auch, was wir in solchen Situationen auch gerne tun, wir schauen auf andere Menschen. Wer kann mir helfen? Für mich war interessant, bei Maintain Your Faith kamen ein paar Leute, die haben es sicher gut gemeint, aber das war so für mich so symptomatisch irgendwie nach der Konferenz. Ja, Uwe, also ich sehe ja schon, dass es war ja echt schlecht, dass ihr da ein Minus habt, ne? Aber da könnt doch dieser Tom Anderson nicht, der ist doch ein Millionär, der könnte doch das locker für euch aus der Portokasse bezahlen. Und ich habe dann gesagt, hey, zu verschiedenen Leuten, das ist unser typisches reaktives Verhaltensmuster. Wo gucken wir hin? gucken in die eigene Tasche und wenn da nichts ist, dann gucken wir beim Nachbarn in die Tasche rein. Was ist da drin? Ne? Hey, du siehst so reich aus, komm, richte du es mal für mich. Aber was passiert ist, auch wenn wir nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf jemand anders vertrauen, wir begeben uns immer wieder in die Abhängigkeit anderer Menschen, in falsche Abhängigkeiten. Und das ist nicht der Plan und nicht der Wille Gottes. Amen. Spärliches Amen, okay. Jeremia 17,5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Ihr Lieben, verflucht steht jetzt nicht für, ja, und Gott hasst dich und Gott wird dir das Leben zur Hölle machen und du wirst in die Hölle kommen. Überhaupt nicht. Es geht im christlichen Kontext darum, ein Fluch ist zunächst mal Fruchtlosigkeit, Abwesenheit von Segen, Abwesenheit göttlichen Eingreifens und göttlicher Hilfe. Das ist zunächst mal das, was ein Fluch sagt. Abwesenheit von Durchbrüchen, die wir wirklich brauchen. Und wenn wir uns auf Menschen verlassen oder Fleisch für unseren Arm halten, das heißt Plan A, Plan B, Plan C, meine eigenen Ressourcen und nicht den Herrn, dann werden wir buchstäblich in der Wüste sein. Auch wenn wir uns selber helfen können für einen Moment, wird es um einen sehr hohen Preis oft geschehen. Ich habe oft Situationen erlebt, wo sich Menschen, Christen, dann selber rausgeholfen haben, aber es war ein verdammt hoher Preis. Und es war kein Frieden da. Man hat es mal eben gerade so geschafft. Und das Schlimme, was dann noch passiert ist, es verfestigt sich in unserem Kopf, dass das der Wille Gottes ist. Und wir arbeiten noch härter daran, wie wir jedes Mal selber versuchen, unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und was überhaupt nicht wächst, ist zu lernen, wie wir Gott vertrauen können. Was ist das für eine Rettung, die ich mir am Ende selber zuschreiben kann? Was ist das für eine Rettung, die ich einem anderen zuschreiben muss? Ich mag eine Textstelle sehr gut leiden, die ist im ersten Buch Mose, als Abraham die Schlacht gegen die Könige von Kedorlaomer kämpft. Das waren diese heidnischen Könige, die seinen Sohn Lot entführt hatten und auch die Städte Sodom und Gomorra überfallen hatten. Er überwindet diese Könige. Er bringt das gesamte Hab und Gut, einschließlich seiner Neffen und Kinder und Frauen und bla, zurück. Und der König von Sodom möchte ihn belohnen. Und Abraham tut was sehr Bemerkenswertes. Er sagt: Ich will von dir nicht mal einen Schuhriemen annehmen. Niemand soll sagen, dass du Abraham reich gemacht hast. Aber die Männer, die mit mir gezogen sind, lass sie ihren Anteil nehmen, aber ich nichts. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Haltung davon. Ich meine, Abraham hätte die Kohle bestimmt auch gut brauchen können. Ich meine, er hat hart gearbeitet, er hat sich eingesetzt, sein Leben riskiert. Ne? Aber er wusste, wer seine Hilfe ist. Und er wusste, was passieren würde, wenn er seine Hilfe von jemand anderem, außer von Gott, annimmt. Und wir denken vielleicht in so Kategorien, wer kann mir jetzt schnell helfen? Aber hinterher, it costs you greatly, du bezahlst viel dafür. Menschen können dann vielleicht sagen, naja, hey, ich war derjenige, der dir geholfen hat, ich habe dir geholfen. Ne? Du gerätst in Abhängigkeit von Menschen. Du lernst nicht Gott zu vertrauen, du lernst Menschen zu vertrauen. Und du bringst Menschen vielleicht sogar in die Position, dass sie meinen, sie seien so kleine Götter, die Großartiges tun können. Und ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Druck groß ist Und das sind Gelegenheiten. Man weiß ganz genau, auf welcher Tastatur man spielen muss, damit die entsprechende Melodie rauskommt. Aber das ist genau das, was Gott nicht will. Gott will, dass du die Hände vom Klavier lassen, vom Klavier menschlicher Möglichkeiten und auf ihn schauen und auf ihn hoffen. Verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Plötzlich, inmitten des Chaos und Durcheinander, fällt den Jüngern ein, dass es da noch jemand im Boot gab, der mit ihnen gereist ist. Und sie drehen sich rum und staunen erstmal gar nicht schlecht. Da liegt Jesus zwar ziemlich durchnässt, aber immer noch auf seinem mächtigen Ruhekissen im Heck vom Boot und pennt. Schläft, schnarcht, dass sich die Planken biegen. Das steht nicht in der Bibel, gell? Nicht, dass morgen die E-Mails kommen und sagen, Bruder, das steht so nicht in der Bibel. Ja? Exegetisch nicht sauber gearbeitet, Bruder. Ne? Kriege ich manchmal so Schreiben. Ne? Da muss ich mal sagen, das war ein Spaß, Bruder. Ein Spaß. Aber so geht's oft auch uns. Amen. Wenn wir am Ende unserer Kraft sind, plötzlich merken wir, halt mal, hey, ich bin doch Christ. Zufällig haben wir vielleicht unsere Taufurkunde gesehen, die an der Wand hängt. Oh, ich bin ja getauft, ich bin ja Christ. Oh. Und dann fangen wir so langsam an, uns mal dran zu erinnern, dass es ja da einen Herrn Jesus gibt. Aber der Weg, wie sich nun die Jünger Jesus nähern, da können wir auch wieder sehr viel für uns lernen. Wie ist dieser Weg? Ist ein Weg des Klagens, des Heulens, ja sogar des Vorwurfs. Und sie weckten ihn auf und sagten zu ihm, Meister, stört es dich überhaupt nicht, dass wir am Absaufen sind? Und wenn wir mal ehrlich sind, wir alle haben schon so gebetet zu Gott. Ja gut, danke, gell, hey, interessiert dich gar nicht, was hier unten los ist. Ich muss mal an den Film Bruce Almighty denken, wo er sagt, Gott ist wie ein kleines, böses Kind mit einer Lupe, das vor einem Ameisenhaufen steht. Und ich bin die Ameise, der langsam den Fühler wegbrennt. Aber so stehen wir manchmal da und sagen, hey Gott. Viele unserer Gebete, und ich habe da schon mal gepredigt drüber, ne, beten wie eine Braut oder eine Witwe. Viele unserer Gebete sind getrieben aus Not, aus Angst, Feuermeldergebete, Feuerlöschgebete. Wir glauben durch lautes Schreien und Flehen und Palavern die nötige Dringlichkeit bei Gott zu erwecken, damit er endlich mal sich von seinem warmen Stuhl erhebt und uns doch gnädigerweise hilft. In Matthäus 6,7 sagt Jesus was ganz anderes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Nationen, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen darin nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Die Jünger haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben einen Mordsfeitstanz im Boot aufgeführt, haben an dem rumgeschüttelt und geschrien, hey, stört es dich überhaupt nicht? Guck mal, was hier für ein Chaos ausgebrochen ist. Und du liegst hier einfach rum und pennst. Und manchmal denken wir auch, Gott schläft im Himmel. Der kriegt gar nicht mit, was hier abgeht in meinem kleinen Leben. Und wir schreien, wir kreischen, wir sind voller Angst. Und das ist nicht die Position, die Gott dir geben möchte. Du wirst das, was du ansiehst. Schau deine Not lange genug an und schau Gott nicht an. Und du wirst ein zitterndes Angstbündel, ein schreiender Christ, der entweder von einer Möglichkeit zur anderen rennt, von einer Person zur anderen rennt, sich von überall Hilfe erwartet, sie nicht kriegt, dann schließlich erschöpft zu Gott rennt und dort einen Mordspalaver macht und hofft, durch sein Gekreische kriegt er Gott endlich weichgekocht. Das ist das, was viele unter Christsein verstehen. Das ist es aber nicht. Jesus handelt dann, als die Jünger an ihm rumzackern. Aber er handelt aus einer ganz bestimmten Position heraus. Das war es noch nicht. Er war nämlich hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Das ist interessant, ne? Und das ist die Position, in der Gott uns haben möchte. Eine Position der Ruhe mitten im Sturm. Gott möchte dich mitten im Sturm deines Lebens, im Sturm deines eigenen Lebensbootes, möchte dir Gott einen Platz schenken der Ruhe. Ein Ort, an dem du auf deinem Kissen liegst und pennst. Wie heißt es in den Sprüchen? Dem Seinen gibt es Sämtliches. Das kennt ihr alle, gell? Dem Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Es geht hier natürlich nicht um Faulheit, ja? Bitte versteht es nicht falsch. Was Gott sagen möchte, meinen Kindern gebe ich es in einer Position der Ruhe, des Friedens. Meine Kinder müssen nicht vor mir rumtanzen, betteln, schreien, brüllen, toben. Jesus war in einer Position der Ruhe. So ruhig, dass er mitten in diesem ausgewachsenen Sturm einfach schlief. Woher kam diese Ruhe? Ja, es war halt der Herr Jesus, gell? Und der Herr Jesus ist ja Gottes Sohn, gell? Der hat ja extra Salbung, die Zehnfachsalbung, doppelte Dröhnung vom Heiligen Geist. Das haben wir ja nicht, gell? Also, das war ja Jesus, ne? Das kann man mit mir nicht vergleichen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Zunächst mal hatte Jesus eine Beziehung und er hatte Vertrauen zu seinem Vater. Er wusste ganz genau, dass dieser Sturm ihm nichts anhaben konnte. Er wusste ganz genau, dass er am anderen Seeufer noch Aufgaben hat. Er wusste ganz genau, dass er nicht durch ein gekentertes Boot sterben wird. Er wusste auch, dass es nicht sein Eigenwille war, der ihn auf dieses Boot gebracht hat, sondern der Wille des Vaters. Und er war im Willen des Vaters, und weil er im Willen des Vaters war, war er auch vollkommen ruhig über die Umstände, die um ihn herum geschahen. Wenn du im Willen Gottes bist, kannst du vollkommen ruhig sein, wenn um dich herum die Hölle losbricht. Das ist das, was Gott uns heute Abend sagen möchte. Und dann schaust du nicht mehr auf die äußeren Umstände. Und Jesus hat nämlich auf den Vater geschaut. Und er bekam das, was er sah, himmlische Ruhe. Er lebte in diesem Moment, obwohl alles um ihn herum zusammenzubrechen schien, in Ruhe. Es gab für Jesus überhaupt gar keinen Grund, auf diese Attacken, die der Teufel gegen ihn ritt, zu reagieren. Er wusste, der Vater wird mich durchbringen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Nochmal, die Predigt war, du wirst das, was du siehst. Und Jesus sah den Vater. Jesus sah konstant den Vater und sah, was der Vater tat und was der Vater tut. Denn das tut auch gleicherweise der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles. Gott will dir auch alles zeigen in deinem Leben. In diese Position möchte Gott dich bringen. Gott will, dass du in eine Position kommst, wo du ihn siehst. Jetzt nicht hier die Lichtgestalt auf dem Thron, die dann dir Bildchen zeigt und Filme ablaufen lässt, sondern du wirst ein Gespür dafür kriegen, was Gott von dir möchte. Du wirst ein Gespür dafür kriegen, wo Gott dich haben möchte. Und du wirst an den Orten, in den Situationen sein, in die Gott dich hineinführt. Und du wirst Ruhe darin haben. Und du wirst zunehmend weniger Angst haben, wenn um dich herum die Hölle losbricht. Aber du sagst, Gott hat mich hier hingestellt. Und es ist sein Job, mich zu bewahren. Also, warum sich sorgen? Ich lege mich jetzt erstmal hin und knack eine Runde. Gibt ja so diese Erzählung, ne? Das ist wahrscheinlich nur eine Geschichte, aber wo Luther da mal in irgendeinem Turmzimmer geknackt hat, ne? Und dann hat sein Bett gewackelt und so, ne? Und er wacht auf, guckt hoch, sagt, ach, du bist der Teufel, dreht sich rum und schläft weiter. Es ist zumindest eine nette Illustration dafür, wie wir reagieren sollten. Ich stehe nicht im Bett, sondern ich drehe mich rum, so, ach, du bist nur, okay, drehe mich rum und schlaf weiter. Das hat nichts mit Hochmut zu tun. Wenn ich weiß, wer ich bin, und wenn ich weiß, wer mein Vater ist, dann ist es meine Position, mein gottgegebenes Recht. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Jesus sah und fühlte natürlich den Sturm. Er wurde auch nass, aber sein geistiges Auge war auf den Vater gerichtet. Und diese Sicht, diese geistliche Sicht, ne, was er den Vater tun sieht, das definierte seine Reaktionen. Das definierte, wer er wirklich war. Deswegen behielt er immer die Ruhe und den Überblick. Die Augen der Jünger im Gegensatz waren auf den Sturm gerichtet, auf die Wellen, auf das Unmögliche der Situation, auf die Erfahrungen der Vergangenheit. Im Geist sahen sie die vielen untergegangenen, abgesoffenen Fischerbootchen. Sie hörten die Gruselgeschichten von Oma und Opa Petrus, ne? Was denen auf dem See alles passiert war. Und sie wussten, wenn so ein Sturm kommt, dann ist es ganz schlimm um uns bestellt. Was ihnen fehlte, war, die Realität Gottes zu sehen. Sie hatten es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelernt. Jesus tadelt sie auch nicht dafür in einer bösen Weise. Aber er fragt, habt ihr denn noch keinen Glauben? Du bekommst das, was du siehst. Und viele, wie gesagt, machen den Fehler, dass sie sagen, ja, das war halt Jesus, Uwe, das ist ja schon klar, aber das war halt Jesus. Und Jesus, ich bin ja der Herr Jesus, gell? Aber hier unterliegen wir einem ganz, ganz großen Irrtum. Weil wir die Wahrheit und auch das Wort Gottes nicht wirklich kennen. Und das ist die Problematik vieler Christen. Sie kennen die Wahrheit nicht und sie kennen das Wort nicht. Deswegen sagt doch Jesus, wenn ihr mein Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Frei machen von Angst, frei machen von Furcht, frei machen von unnötigen schlaflosen Nächten. Die Wahrheit des Wortes belehrt uns darüber, dass Jesus vollkommen Mensch war, wie du und ich. Er hatte keine Kräfte, die du und ich nicht auch haben. Wäre es anders gewesen, hätte der Teufel sofort Stopp geschrien. Gott, du mogelst, du schummelst. Der Deal war, dass Gott in Jesus vollkommen Mensch wurde, auf dieser Erde lebte. Die Bibel sagt ganz klar, dem Gesetz untertan. Jesus unterwarf sich vollkommen dem Vater. Das heißt im Epheserbrief, dass er den selbstständigen Gebrauch seiner göttlichen Kräfte aufgab. Da habe ich auch ein paar Verse. Ne? Er, der in göttliche Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, kann man auch sagen Selbstverständlichkeit, Gott gleich zu sein. Er gab es auf. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, er unterstellte sich dem Vater. Er gab seine Göttlichkeit an der Himmelstür ab. Jesus sagte, Gott sagte, der Deal ist der, Jesus, du darfst deine Kraft auf der Erde nicht benutzen. Du darfst nur die Dinge tun, die ich dir zeige. Du musst wie ein Mensch leben. Und das Wunderbare daran ist, dass wir genauso leben können. Er wurde den Menschen gleich und auch seiner Erscheinung nach als Mensch erkannt. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er es auch gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte. Er war Fleisch und Blut, vollkommen. Er war uns vollkommen ähnlich. Jesus war Mensch, wie du und ich. Um ein Wunder zu tun, musste er Gott vertrauen, musste er glauben. Musste Gott hören, musste eine Beziehung haben. Das ist das, was Jesus sagt im Vers vorher. Ich spule das nochmal kurz zurück. Der Sohn kann nichts aus sich selber tun. Verstehst du das oder verstehst du das? Er kann nichts aus sich selber tun. Es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, hey, ich habe die Jesus-Power, ach, da ist ein Lahmer, den heile ich mal, und da ist ein Kranker, den heile ich mal eben, da habe ich jetzt Bock drauf, da der Oma wecke ich mal schnell den Sohn auf, die tut mir auch so leid. Er konnte nur das tun, was der Vater ihm zeigte. Und das geschah, weil er eine Beziehung mit dem Vater hatte. Wir lesen sie oft in den Evangelien. Er stand vor Tagesanbruch auf und ging in die Wüste, um zu beten. Er zog sich zurück auf einen Berg, um zu beten. Bla, 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 bla. Jesus hatte konstant Zeit mit dem Vater. Und dann kommt der andere Hammer, ne? Wo Jesus sagt, nee, irgendwas ist hier völlig durcheinander. Oh, wo ist denn das? Naja, lassen wir das mal. Jesus sagt, Jürgen hat es vorhin nämlich gesagt, wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch viel größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Johannes 14, 12. Was ich dir sagen möchte ist, in dir ist dieselbe Kraft, die Jesus hatte. Das habt ihr verstanden, ne? Zumindest der Flügel hier. Habt ihr es da hinten auch verstanden? Kann ich einen Amen haben? Okay, gut. Wenigstens von den Brüdern.
At least from the brothers.
Okay. Würde Jesus seine Werke aus eigener Kraft tun, wäre dieser Vers, den wir gerade eben gelesen haben, eine einzige Verhöhnung unserer Schwäche. Dann würde Jesus sich über uns lustig machen, weil wir sagen müssen, hey Jesus, hey, jetzt mach mal einen Punkt, gell? Wir können doch nicht größere Sachen als du tun, du warst doch Gott. Aber weil Jesus nicht Gott war, weil er genau dasselbe Leben lebte, das wir auch leben, deswegen konnte er sagen, ihr werdet größere Dinge tun. Unser Problem ist, wir starren immer nur auf die Probleme. Wir starren nicht nach oben, sondern immer in die Horizontale. Was Gott uns lernen möchte, wohin er uns vollenden möchte, ist, dass wir lernen, den Blick vom Problem weg nach oben zu heben. Wir lernen, wegzuschauen von dem, was wir mit dem natürlichen Auge an Not, an Anfechtung, an Anfeindung, an Bedrohung, an Angst sehen, und stattdessen Zeit nehmen und sagen, ich schaue auf den Vater. Ich schaue auf ihn. Ich schaue, was das Wort sagt für mich. Ich schaue, was Gottes Absichten sind in dieser Situation für mich. Und es ist interessant, wenn du dir mal Zeit nimmst, dich um Gott zu kümmern und darin gewöhnt bist ein wenig, wie du hörst, wenn er spricht. Und es gibt nichts Schöneres, als inmitten des Sturms diesen Frieden zu erfahren, wo du weißt, du bist im Willen Gottes, selbst wenn alles um dich herum ganz anders aussieht. Und das geht nicht immer leicht. Ich habe letzte Woche am Donnerstag auch echt Schiss geschoben, habe die Flügel hängen lassen. Ja. Und dann habe ich meine Mitarbeiter aufgemuntert. Das war gut. Aber dann habe ich wieder Gott gesehen. Und ich habe super geschlafen in den Nächten danach. Und die Sorgen waren weg. Aber du kannst natürlich immer nur auf die Zettel gucken, was ist heute reingekommen, was ist heute reingekommen. Und du drehst durch. Das Leben ist so voller Gefahren. Aber Gott will nicht, dass wir da hingucken. Das hat nichts mit Ignoranz und Blödsinnigkeit zu tun. Aber warum soll ich mich um Dinge kümmern, die ich sowieso nicht in der Hand habe? Warum soll ich diese Energie nicht nützen und dafür mich in Gott investieren? Ihn zu suchen, zu seinen Füßen zu sitzen, auf ihn zu warten, da mal Zeit investieren, meinen Tagesablauf mal ein bisschen umgestalten und lernen, ein Freund Gottes zu werden. Lernen, ihn zu hören. Lernen, wie sich seine Stimme anhört. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es wird auch nicht dadurch passieren, dass du diese Predigt jetzt intellektuell verstanden hast. Es passiert dadurch, indem du es tust, in die Stille gehst, in die Wüste gehst, in die Einsamkeit gehst, sprich Ruhe suchst, lernst, wie sich seine Stimme anhört. Und er will zu dir reden. Er will zu dir reden in deiner eigenen Lebenssituation. Er will, dass du dein Auge wegnimmst vom Sturm, von der Furcht, von der Angst. Wir haben denselben Zugang und wir dürfen das gleiche Leben in Kraft und Ruhe leben. Wir haben denselben Heiligen Geist, den Jesus hatte, und wir haben dieselben Kräfte, die er hatte, wenn wir es nur glauben könnten. Darum sprach Jesus ja zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch kein Vertrauen in mich? Jesus sagt gar nichts anderes. Er sagt nur: Warum seid ihr so furchtsam? Die Jünger sagen: Ja, guck doch mal die Wellen an. Du hast gut reden, furchtsam. Wir sind hier aufgewachsen am See. Warum sagt Jesus das? Wenn diese Art von Gottvertrauen unerreichbar für uns Menschen wäre, hätte Jesus diese Frage nie gestellt. Dann hätte ich gesagt: Ach, ich verstehe euch doch. Entschuldigung, Petrus, dass ich eingepennt bin, aber weißt du, ich bin halt auch mal ein bisschen im Stress und ich brauche doch auch mal ein bisschen Ruhe, Petrus, und jetzt hab dich nicht so, ich bin ja aufgewacht, ne, und habe jetzt da den Sturm gestillt und jetzt gib Ruhe endlich. Ne. Jesus sagt dies ganz klar, weil er sagt: Hey, wenn du auch meinen Glauben hättest, dann bräuchtest du dich nicht fürchten, Petrus. Dann brauchst du keine Angst haben. Es gibt einen Ort, an dem du und ich in unserem Lebensboot völlig sicher und geborgen in Jesus sein können, egal was sich außerhalb deines Lebensbootes abspielt. Da entsetzten sich die Jünger, heißt es. Ne? Manche gucken auch ganz entsetzt jetzt. Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch das Wind und das Meer sind ihm gehorsam. Das ist eine weitere interessante Reaktion, die wir jetzt hier sehen. Worauf fokussieren sich die Jünger jetzt? Jetzt gucken sie vom Sturm weg. Auf was gucken sie jetzt? Die Natur? Auf seine Macht. Oh, ein Wunder. Im CZK ist ein Wunder passiert. Wir müssen sofort ins CZK, jeden Sonntag. Da bricht jetzt die Erweckung aus. Ne? Passt auf, dass ihr nicht in die Falle tappt. Die Hauptaussage von Jesus dreht sich nicht um das Wunder, was er getan hat. Um was geht es? Jesus sagt: Habt ihr noch keinen Glauben? Aber sie sagen: Hey, cool, hast du gesehen? Hat dem gehorcht sogar der Wind und das Meer. Das ist das, was wir charismatischen Christen so gerne haben. Oh, ein Wunder. Boah. Voll die Power, voll die Macht. Die Hauptaussage von Jesus ist: Ihr könntet das auch tun, wenn ihr mir doch nur vertrauen würdet. Die Aussage der Jünger ist: Oh, wow, was der tun kann. Wie die kleinen Kinder. Ich möchte euch was sagen. Das ist die große Not der meisten charismatischen Christen heute. Wir starren auf die Wunder und wir starren auf die, die sie scheinbar hervorbringen. Und wir fallen wieder in die Falle rein, wo es heißt: Verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Wie viele Leute vergotten, ich sage es mit großer Vorsicht, viele sogenannte Wunderwirker. Ne? Oh, der Bruder so und so kommt, oh, der hat es voll drauf. Und wenn der dich berührt, dann fliegst 6 Meter durch die Luft, machst einen Salto rückwärts und bist geheilt, wenn du auf dem Boden landest. Ne? Ich will nicht missverstanden werden. Gott handelt durch Menschen. Gott hat durch die Apostel gehandelt. Gott hat durch Jesus gehandelt. Aber ich möchte, dass ihr mal genau zuhört. Das ist nicht das, was Gott eigentlich wollte. Das ist nicht der Endplan. Wisst ihr, warum das geschieht? Um unserer Schwachheit willen. Um unserer Schwachheit willen erlaubt Gott, dass Menschen andere berühren und Heilung stattfindet. Weißt du, was Gottes Plan und Verlangen ist? Dass jeder von uns selber seine Heilung empfängt sein Wunder empfängt, seine Befreiung empfängt, seine Wohltaten empfängt, weil du bist genauso ein geliebtes Kind Gottes wie jener Wunderwirker. Aber unser Problem ist, wer ist der? Boah, der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Wir fokussieren uns sofort auf das Wunder. Und diese falsche Richtung ist wieder eine falsche Richtung, in die wir schauen. Das bringt Opfer hervor, Abhängige, wie es John Anderson sagt, Takers, Leute, die nur nehmen. Opfer, die den mächtigen Prediger brauchen, um ein wenig gesegnet zu werden, anstatt auf den Geber der Gaben zu schauen, der ja in uns wohnt, der in deinem Lebensboot doch auch wohnt, der dir genauso die Kraft geben kann, der mit dir verbunden ist, der dir lehren will, wie du in deinen Umständen überwinden kannst, der dich zu einem mündigen Christen machen will, der nicht mehr dauernd irgendjemand anderem nachlaufen muss. Ach Bruder, willst du mal bitte für mich beten? Schwester, willst du mal die Hände auflegen? Bruder, tätsch das für mich, machen das. Ich will hier niemanden verletzen, aber Gott möchte dich als sein Kind dahin bringen, dass du selber zu ihm kommen kannst. Dass du weißt, du bist geliebt. Er liebt dich genauso, wie er mich liebt. Er liebt mich nicht mehr als dich, nur weil ich besser schwitzen kann. Amen. Er liebt dich genauso und sein Gebet ist genauso kostbar, wie wenn ich für dich bete. Es ist sogar noch kostbar, weil Gott nämlich sieht, du vertraust ihm. Und das möchte Gott so gerne in dir sehen, weil du ein geliebtes Kind bist. Gott sagt, hey, ich habe keinen Bock auf dich, dass du mit mir über einen Vermittler verkehrst. Stell dir vor, dein Kind würde immer nur über ihren Freund mit dir verkehren. Da würdest du sagen, hey, das ist doch krank. Du bist doch mein Kind. Johannes 6, 26, wir sind gleich fertig. Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr glaubt, dass Gott mich geschickt hat. Denkt doch nicht immer an das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die euch das ewige Leben bringt. Nur der Menschensohn kann sie euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt. Damals hat Jesus Brot vermehrt am anderen Ufer des Sees. Er fuhr über den See. Die Leute hatten das Brot gegessen. Dann waren 2 Tage rum. Was isst man nach 2 Tagen? Hungrig. Was denkt das normale menschliche Hirn? Brot gegessen, Jesus Brot vermehrt. Wo ist Jesus? Wir müssen ihn finden, dann gibt's wieder Brot. Gesagt, getan. Und sie haben ihn auch wieder gefunden. Und Jesus wusste ganz genau, was los ist. Ich weiß, weshalb ihr kommt. Weil ihr Brot von mir bekommen habt. Ich weiß, warum ihr in meinen Gottesdienst kommt. Weil ich euch geheilt habe, weil ich euch das getan habe. Setzt doch alles dafür ein, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die euch das ewige Leben gibt. Denkt nicht immer nur an das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Es ist genau diese Haltung, mit fleischlichen Augen auf die Nöte und Bedürfnisse zu schauen, die uns umgeben. Das ist das. Denk doch nicht immer nur an das, was du zum täglichen Leben brauchst. Jesus sagt, setz doch alles daran, die Nahrung zu bekommen, die dir ewiges Leben bringt. Ewiges Leben heißt in dem Fall nicht gerettet zu werden, sondern was Jesus mehrfach verkündet hat, ist, dass wir das ewige Leben schon jetzt haben. Was Jesus verkündet ist, dass das Reich Gottes mitten unter euch gekommen ist. Es ist da. Und was Jesus sagen möchte ist, setz doch alles dran, in diesem Reich jetzt zu leben, in deinem ewigen Leben schon jetzt mit mir zu leben. Setz doch die Kraft, die ich in dich hineingelegt habe, frei zur Wirksamkeit, indem du lernst, mir zu vertrauen. Und was Jesus so eindringlich sagt, ist hier, setz doch alles dran. Setz alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen. Aber es ist ja so bequem. Ach, Stefan, leg mir mal die Hände auf. Ich habe jetzt wieder die letzte Woche keine Zeit gehabt, mit Gott Kontakt zu haben, aber du bist ja so in guter Connection mit Gott. Ne? Das ist so einfach. Ich gehe mal hin, hol mir jetzt meinen Segen ab. Oder hey, Schwester, bet mal für mich, ich habe da so Not und sehe mal zu. Ne? Ihr glaubt gar nicht, was ich hinter der Woche manchmal anrufen, E-Mails kriege. Teilweise von wildfremden Leuten. Ah, könnte sie mal für meine Oma und der Großvater und der Onkel beten, dass der sich endlich mal bekehrt. Ne? So, das ist dieser Glaube ist nichts weiter als der Glaube an eine Magie. Ne? Ich drücke einen roten Knopf in meinem Büro und dann passiert alles. Ne? Das funktioniert überhaupt nicht so. Es geht ja Gott nicht darum, es geht Gott darum, dass es in unserem Leben geschieht. Gott möchte dich zum Sohn und Tochter und Teilhaber machen. Er hat dich beschenkt, er will, dass es durch dich geschieht. Jesus ermutigt dich, alles dran zu setzen, zu erkennen, wer du bist und was dir gegeben ist. Dein ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt. Und er möchte dir helfen, zu lernen, es zu ergreifen, darin zu leben und zu regieren, nämlich über deinen Umständen zu regieren. Weil wir auf Jesus schauen und nicht auf die Umstände schauen. Wir haben heute Abend wieder Heilungsgottesdienst. Und die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir jemand, der uns die Hände auflegt und heilt? Wollen wir einen Heilungshelden, zu dem wir dann immer wieder wallfahren können? Oder lernen wir, wie wir selber Zugang zu dieser Kraft bekommen? An Gott liegt es nicht. Er will dich heilen. Er liebt dich. Den Schwächsten unter euch liebt er von ganzem Herzen. Gott zieht dich nicht an, wie du im Moment drauf bist. Gott zieht dich in seiner Vollendung. Und deswegen hast du genau denselben Zugang wie jeder andere große Prediger. Die Frage ist, glaubst du das? Gott wird dich auch weiter durch Männer und Frauen, die er schickt, heilen. Aber ich möchte nochmal sagen, es ist nicht das, was Gott wirklich möchte. Gott sehnt sich danach, dass du selber zu ihm kommst. Denn dafür ist er für dich gestorben. Dafür ist der Vorhang zerrissen und für dich auch der Weg frei ins Innerste geworden, dass du selber kommst. Die größten Zeugen des Glaubens in der Bibel war der römische Zenturio, der zu Jesus hinkommt und sagt, hey, sprich du nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Du brauchst gar nicht in mein Haus kommen. Bemühe dich gar nicht hin. Und Jesus sagt, wow, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nie gefunden. Hier sah Jesus jemand, der wirklich vertraute, der nicht irgendwelches äußere Brimborium brauchte. Oder die blutflüssige Frau. Sie war felsenfest davon überzeugt, wenn sie Jesus nachläuft und nur sein Gewand anfassen würde, dann wird sie geheilt. Sie hatte gar nicht den Gedanken zu sagen, Herr Jesus, rühr mich mal an. Sie dachte, wenn ich ihn nur anfassen kann. Und was nahm sie auf sich? Sie durfte ja gar nicht auf die Straße gehen. Sie durfte schon gar nicht sich unter Menschen bewegen. Und sie drängelte mitten durch die Menschen. Sie hätte gesteinigt werden können, wenn das rausgekommen wäre. Sie gab alles, um an diese Nahrung zu kommen. Und in beiden Fällen sagt Jesus, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Er sagt, es ist interessant, Jesus sagt nicht, hey, meine Heilungssalbung hat dich berührt und gesund gemacht. Jesus sagt, es war doch dein Glaube, weil du vertraut hast. Und da möchte dich Jesus hinbringen. Und die Jünger bedachten hin und her, dass sie kein Brot hatten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Ihr habt Augen und seht nicht. Habt Ohren und hört nicht und denkt nicht dran. Als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 12. Als ich die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr immer noch nicht. Das ist das, wo sich Gott so danach sehnt, wo er manchmal so auch über uns entsetzt ist. Wo er uns fragt, hey, versteht ihr es noch nicht? Begreift ihr es noch nicht? Ist euer Herz denn irgendwie verhärtet? Und damit meint es eigentlich ein schweres Herz, ein Herz, das sich schwer tut nachzudenken, ein Herz, das schwer tut aufzunehmen, ein Geist, der schläft, der schlummert, der beständig überhaupt nichts aufnimmt. Und da ist der Feind auch am Werk, der das verhindern möchte. Aber das ist der Weg, da möchte Gott dich reinbringen. Dafür schlägt mein Herz. Ich habe keinen Bock hier für euch, den Heilungsguru zu spielen oder der Pastor zu sein, der die Wunderwerke tut für euch. Mein größter Bock ist der, dass jeder von euch mit Gott in einem Verhältnis lebt, wo er selber von Gott empfängt, was ihm gehört. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Und nicht, wenn ich hier die Heilungsreihe abmarschiere, bla bla bla, und die Leute kippen um. Und ihr sagt, oh, der Uwe, der ist so vollmächtig. Ne? Ich will das gar nicht. Ich strecke mich gar nicht danach aus. Obwohl mich's jucken tät manchmal. Ne? Ja, klar. Ist doch toll, ne? So, wow. Ha. Und aber auf Dauer ist es Menschen in Unmündigkeit halten. Was Gott, ich sag dir was, wenn du das kapiert hast, was ich heute Abend gesagt habe, und dein Leben umsetzt, dann müssen wir hier in einem halben Jahr müssen wir in die Europahalle ziehen. Weil von eurem Leben Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Weil Menschen euer Leben sehen, sagen, das ist ja krass. Wieso bist du so ruhig? Wieso bist du so gelassen? Wieso pennst du in deiner Situation im Boot? Warum erhört dich Gott? Dann kannst du sagen, weil ich ihm vertraue. Und ich möchte euch herausfordern nochmal, Leute, die, wenn man momentan die Nachrichten hört, da kann einem gerade schlecht werden. Ne? Eine Hiobsbotschaft jagt die andere, der Arbeitsmarkt erholt sich, noch mehr Entlassungen und die Rente und werden wir überhaupt je noch eine Rente kriegen? Was wird alles sein? Und die Christen sitzen vor dem Fernsehapparat, die Augen werden immer größer und der Glaube immer kleiner. Und es ist an der Zeit aufzustehen, es ist an der Zeit wegzuschauen von diesen Dingen und es ist an der Zeit, sich hineinzuknien in das Herz Gottes, von ihm zu empfangen. Es ist an der Zeit, auf ihn zu schauen und nicht auf dieses Chaos zu schauen. Weil das wird nur dazu treiben, dass du immer enger wirst, immer furchtsamer wirst, immer wilder noch schöpfst und noch mehr tust mit deinen eigenen spärlichen Methoden, um zu überleben in diesem Leben. Und das ist nicht das, worauf die Welt wartet. Die Welt schaut sich um nach Leuten, die jetzt in dieser Zeit aufstehen, die Ruhe haben, die Ausstrahlung haben, die ihrem Gott vertrauen. Warum bricht so das esoterische Chaos aus? Warum sind so viele Leute, suchen überall nach Antworten? Weil sie merken, dass es bricht alles zusammen. Gestern war ich im Bauhaus, Briefkasten gekauft, kommt auch manchmal vor. Da komme ich an so einem komischen Verkaufsstand vorbei. Könnt ihr noch einen Moment? Das sind ja lauter so Bambusstäbchen. So kleine grüne mit einem oben so komisch gedreht, ne? Denke ich, das sieht ja lustig aus. Ne? Dann steht da ganz groß ein Schild, Lucky Bamboo, glücklicher Bambus. Dann gehe ich näher ran, ich denke, mich trifft der Schlag. Ne? Lucky Bamboo bündelt die Energie, die positive Lebensenergie von Feng Shui. Kaufen Sie 3 Stück, das bedeutet allgemeiner Segen. Dann ging es weiter, also bis zu 21 Stück. Bei 21 Stück kaufen war dann maximaler Segen für das ganze Haus. Ne? Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht, ne? Wo sind wir hier schon gelandet? Ne? Ich war so wie Paulus in Athen, ärgerlich. Und da habe ich erst überlegt, ob ich was drüber schreibe. Ne? Wer es glaubt, wird selig. Aber dann habe ich gedacht, hey Teufel, du bist der größte Idiot, der rumläuft. Ich habe gedacht, mach weiter so. Du treibst uns die Leute genau in den Arm. Weil dann ist es mir plötzlich gekommen, die Leute werden immer müder vom Materialismus. Und sie suchen nach spirituellen Antworten. Und dann lass sie ruhig mit ihrem Bambus in der Wohnung rumsitzen eine Weile. Sie werden eh merken, dass da nichts passiert. Aber wenn dein Leben lebendig wird, dann werden sie den Bambus stehen lassen und greifen nach dir. Und darum geht es. Und Gott möchte, das spüre ich so tief, uns bereit machen, dass wir ein Zeugnis werden für die Menschen um uns herum, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers in diese Stadt und in dieses Land hineinfließen. Und das wird nicht geschehen, wenn du so ein abhängiger Christ bist, der von irgendjemandem abhängig ist, sondern jemand bist, der seinen Gott kennt. Amen. Lass uns aufstehen. Egon, lässt du mal, lass mal so ein bisschen suggestive Musik laufen. Vater, und ich danke dir, dass du heute Abend jeden, der hier ist, von Herzen lieb hast. Du hast jeden Hand verlesen, jeden von aller Ewigkeit her gekannt. Dein Wort sagt uns, dass wir erwählt sind von Grundlegung der Welt. Dass all unsere Tage in dein Buch geschrieben sind, bevor wir überhaupt waren. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und auch einfach jedem zeigst, dass er geliebt und angenommen ist. Und Gott schaut nicht auf deine Schwachheit. Gott schaut nicht darauf, wie weit bist du schon in deiner Heiligung. Gott schaut nicht auf deine Schwächen, wo du immer wieder hinfällst. Gott sieht dich bereits in deiner Vollendung. Und er sehnt sich danach, dass du anfängst, auf seinen Schoß zu klettern, dass du aufhörst, dich ihm durch einen Vermittler zu nähern. Jesus ist gestorben, um den Vorhang einzureißen, um den Weg ins Herz Gottes für dich und mich freizumachen. Und Jesus sagt in Johannes, ich sage euch nicht mehr, dass ich den Vater bitten werde, sondern er selbst, der Vater, wird euch erhören und lieben, weil ihr mich liebt. Vater, und ich bete, dass du heute Abend mit einer wirklich heiligen Impartation kommst. Herr, dass wir diese Botschaft im Herzen verstehen. Heiliger Geist, befestige dieses Wort in unserem Herzen heute Abend. Wir wollen lernen, Männer und Frauen zu werden, die auf dich schauen. Die nicht mehr auf den Sturm schauen, auf die Wellen schauen, die auf dich schauen. Wir wollen Männer und Frauen werden, Vater, die lernen, in den Stürmen unseres eigenen Lebens auf dem Kissen zu ruhen, in dir zu ruhen, Vater. Wir wollen ein Zeugnis werden für die Welt um uns herum, Vater, wenn der Sturm sich erhebt und über unser Land fegen wird, Vater, dass die Menschen sehen, dass wir sicher stehen. Nicht aus Arroganz, sondern weil wir in dir gegründet und verwurzelt sind, Herr. Wir sehnen uns danach, Jesus. Befestige uns in dir. Befestige unser Herz in dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment Mut freisetzt, dass jeder hier im Raum seine Heilung, die er benötigt, für sich selber empfangen kann. Vater, wir wollen uns heute Abend verpflichten, vor dir für unsere eigene Heilung selber zu glauben. Dir zu vertrauen, Vater. Sie brauchen nicht wie eine Witwe vor dir stehen und schreien, an dir rumrütteln. Du siehst, Vater, was wir bedürfen. Du siehst, wo wir Mängel haben, wo unser Körper nicht richtig funktioniert. Wir wollen vor dir zur Ruhe kommen, Vater. Erfüll uns zuallererst, Heiliger Geist, mit der unglaublichen Liebe des Vaters. Lass uns erkennen, dass wir geliebte, angenommene Kinder sind. Bereit den Boden des Vertrauens in uns, Heiliger Geist, Herr, und dann wird die Heilung fließen von ganz alleine. Wir beten, dass du die Angst aus unserem Herzen vertreibst, Vater. Komm, Heiliger Geist, befestige unser Herz im Vater. Befestige unser Herz im Vater. Wir lieben dich. Lass uns einfach ein paar Minuten vor dem Herrn ruhig sein. Bring dich selber vor ihn hin. Du sitzen möchtest, sitz. Wenn du stehen möchtest, steh. Lad ihn ein, dein Herz festzumachen in ihm. Komm, Jesus. Jesus sagt dir, sei gewiss, mein Kind, dass auf diesem Weg zu meinem Herzen werde ich dich halten. So wie Petrus unterwegs war zu mir, er ist eingesunken und ich habe ihn gehalten. Und so fürchte dich nicht, auch wenn du hinfällst, wenn du einsinkst, ich werde dich halten, du wirst nicht untergehen. Trau dich aus deinem Boot und komm auf mich zu. Ich werde dich nie verlassen noch vergessen. Silvia hat gerade den Eindruck, dass Gott auch die Freunde ermutigen möchte, die vielleicht schon lange für eine Heilung beten. Und Gott sagt dir, verzag nicht. Ich komme nicht zu spät. Verzage nicht, ich komme nicht zu spät. Aber es ist wichtiger, mein Kind, dass dein Herz in mir gegründet wird. Was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Deine Heilung wird kommen. Vater, und so beten wir, dass du jetzt uns deinen Segen gibst für die vor uns liegende Woche. Vater, wir beten, dass du das Wort versiegelst in einem guten Herzen. Es soll 30, 60 und 100-fach Frucht bringen in unserem Leben. Vater, ich bete, dass wir in dieser Woche erste Erfahrungen sammeln werden, was immer unsere Notsituation ist, in der wir im Moment sind, Herr. Wir wollen zur Ruhe kommen in dir. Segne uns darin, Vater. Wir legen die Eimer aus den Händen, die Schöpfgeräte. Wir wenden uns von der Panik ab. Wir hören auf, wie wild an deinem Kleid zu zerren. Und wir werden ruhig vor dir, Jesus. Und es ist wie David sagt, ich werde still wie ein kleines Kind an der Brust seiner Mutter in deinem Arm. Du bist in Kontrolle, Jesus. Vater, und so beten wir, dass du uns auch in dieser Woche segnest, in unserer Arbeit, in unseren Familien, in der Schule, in allen Verantwortlichkeiten, in denen wir stehen. Wir bitten deinen Segen, Vater, auf alle Schulungen und Veranstaltungen, die diese Woche in der Gemeinde laufen, Herr. Wir sehen uns danach, dir ähnlich zu werden, Jesus. Wir sehen uns danach, in dir gefunden und gegründet zu sein. Wir wollen zu mündigen Menschen werden, Vater, die ihren Gott kennen, die nicht mehr umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre. Und so segnen wir auch am Ende unsere Stadt, Vater. Wir beten für Karlsruhe und die Region. Vater, dass dein Geist diese Stadt auf den Kopf stellt. Herr, es soll durch uns geschehen, durch jeden Einzelnen hier im Raum. Es wird nicht durch Pastoren, durch Salbungen geschehen, es wird durch euch geschehen. Ihr seid die Gemeinde. Der Herr sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Fürchtet euch nicht. Ihr werdet siegreich sein, denn der Löwe ist an deiner Seite. Wir segnen, Vater, die Regierenden dieser Stadt, den Bürgermeister, mit Weisheit, mit Einsicht und Verständigkeit für seine Regierungsgeschäfte. Wir segnen seine Beamten, Herr. Wir segnen die Entscheidungen, die getroffen werden, Vater, dass es Entscheidungen sein werden zum Wohle dieser Stadt. Wir segnen den Marktplatz in dieser Stadt, Vater, dass die Wirtschaft prosperiert, aber wir bitten auch, Herr, dass Gerechtigkeit in wirtschaftliches Handeln und politisches Handeln hineinkommen darf. Wir beten, dass du Männer und Frauen aus unserer Mitte erwächst, Herr, die in den Marktplatz hineinwirken, die in die Politik hineinwirken werden. Wir bitten um den Schutz deiner Engel über unsere Stadt, Vater, dass Verbrechen und böse Aktivitäten eingedämmt werden. Wir segnen die Polizei, Vater, und die Ordnungskräfte, Herr, dass sie ihre Arbeit gut machen können und in Gerechtigkeit und mit Erfolg, Vater. In Karlsruhe soll eine Stadt des Friedens und der Ruhe sein, Jesus. Wir segnen die Orte und Städte unserer Freunde, die heute Abend hier im Gottesdienst sind, Vater. Herr, dass sie Träger deines Segens sind, in ihren Orten, in ihren Städten, in ihren Regionen, Vater. Dass dein Licht aufbricht. Wir sind dein Same, Vater. Und wir beten, dass er 30 und 60 und 100-fältig Frucht bringt. Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir, dass du uns gefunden hast. Wir danken dir, dass wir deine Kinder geworden sind. Von Ewigkeit her. Danke, dass du unser Ja für dich von Ewigkeit her gesehen hast. Danke, dass du uns versiegelt hast und uns vollenden wirst, Vater. Dass wir sicher ankommen werden. Wir lieben dich, Jesus. In deinem guten, starken Namen beten wir. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Halleluja.